Achtung! In dieser Folge thematisiere ich unter anderem Tierquälerei, physische Gewalt an Minderjährigen sowie physische Gewalt und Mord an Erwachsenen. Große Metropolen unterliegen einem ständigen Wandel. Im Laufe der Jahrzehnte verändern sich sowohl wirtschaftliche als auch gesellschaftliche Strukturen. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Südosten Brooklyns in New York City. Heute leben hier hauptsächlich afroamerikanische Familien, die Gegend ist religiös geprägt und viele von ihnen versammeln sich regelmäßig in der Purpose Life Church, einer Kirche in der Flatland Avenue. Dort zelebrieren die Menschen ihren Glauben und das Leben, doch das war nicht immer so. In den 1970er und 80er Jahren war eben dieses Gebäude ein Ort des Grauens. Damals befand sich im Erdgeschoss eine Bar, die Gemini Lounge, Anlaufstelle für allerhand finstere Gestalten. Während unten eine Band für Unterhaltung sorgte, ging man im Obergeschoss dubiosen Geschäften nach. Die organisierte Kriminalität ließ hier Dutzende Schuldner, welche nicht in der Lage waren, die horrenden Zinsen der italienischen Mafia zu bezahlen, foltern, töten und anschließend verschwinden. Vor allem ein Mann machte sich hierbei durch brutale Effizienz einen Namen: Richard Kuklinski. Und damit herzlich willkommen zur 17. Folge Tod und Sünde. Der heutige Fall ist recht speziell und Richard Kuklinski nicht unbedingt ein Serienmörder im klassischen Sinne. Eigenen Angaben zufolge ermordete er zwar bis zu 250 Menschen, die meisten seiner Taten beging er jedoch im Auftrag der italienischen Mafia. Ich werde euch im Laufe der Folge auch einige Informationen über die Cosa Nostra und ihre Machenschaften geben, jedoch möchte ich die Thematik nicht allzu sehr vertiefen, dafür ist sie einfach zu komplex. Richard Kuklinski mordete jedoch nicht ausschließlich im Auftrag. Nach außen hin wahrte er das Bild des beruflich erfolgreichen Familienvaters, was ihm dabei half, auch persönliche Differenzen unbemerkt mit Gewalt aus der Welt zu schaffen. Schaut auch gerne auf meinem Instagram-Profil vorbei, dort versorge ich euch mit Bildern und Zusatzinfos zu den einzelnen Fällen. Klickt dazu einfach auf den Link in den Shownotes oder sucht direkt in der App nach tus.podcast. Ich würde mich außerdem sehr über eine positive Bewertung freuen, auf welcher Plattform auch immer du dies gerade hörst. Besten Dank. Richard Leonard Kuklinski kam am 11. April 1935 in Jersey City, USA zur Welt. Er war das zweite von insgesamt 4 Kindern. Seine Eltern Stanislav, genannt Stanley, und Anna Kuklinski waren polnische Einwanderer, die zwar hart arbeiteten, jedoch weder Zeit noch Liebe für ihre Sprösslinge übrig hatten. Im Gegenteil, Stanley war ein Großmaul mit kurzer Zündschnur. Jeden Abend, wenn er von der Arbeit bei der Eisenbahn nach Hause kam, verprügelte er sowohl Anna als auch die Kids, allen voran Richard. Eine anstrengende Schicht und ein schiefer Blick reichten, um den cholerischen Familienvater zum Gürtel oder der Peitsche greifen zu lassen. Doch auch wenn der alkoholkranke Tyrann auf der Arbeit war, gab es keine Ruhe im Hause Kuklinski. Mutter Annas Erziehungsmethoden wichen nicht stark von denen ihres Ehemannes ab, auch sie verteilte fleißig Ohrfeigen. Gleichzeitig legte man äußerst viel Wert auf den christlichen Glauben. Die Kids wurden auf eine katholische Schule geschickt und am Wochenende wurde stets am Gottesdienst teilgenommen. Richard wurde schon bald Messdiener, er genoss die Zeit unter den Ordensleuten, schließlich war er hier wenigstens ein Teil einer funktionierenden, gewaltfreien Gemeinschaft. Selbst in der Schule wurde der Junge aufgrund seiner polnischen Wurzeln gehänselt und verprügelt. Der Außenseiter steckte die Schläge weg, egal wie schmerzhaft sie waren. Wenigstens dies hatte sein Vater ihn lehren können. Doch auch wenn Richard es bislang nicht gewagt hatte, sich zu wehren, so gingen all der Hass und die Gewalt nicht spurlos an ihm vorbei. In seinem Kopf manifestierten sich Rachefantasien. Der Junge war bereits mit 10 Jahren so sehr von körperlicher Gewalt geprägt, dass er eines Tages eine Katze in der Nachbarschaft fing. Familie Kuklinski wohnte, wie viele Einwanderer in New Jersey zu dieser Zeit, in einem großen Sozialbau. Dieser Wohnkomplex verfügte im Keller über eine eigene Müllverbrennungsanlage. Dort warf er das Tier hinein und sah durch das Glas dabei zu, wie es bei lebendigem Leibe von den Flammen verschluckt wurde. Laut eigenen Angaben habe Richard hierbei rein gar nichts empfunden. Er spürte nichts, es war ihm vollkommen egal. Neugierig, wie weit er wohl gehen konnte, beschloss der Junge beim nächsten Mal, zwei Katzen am Schwanz aneinander zu binden und über eine Wäscheleine im Hinterhof zu werfen. Die beiden Tiere strampelten verzweifelt und der kleine Richard sah vergnügt dabei zu, wie sie sich gegenseitig zerfleischten. Doch er wandte sich schon bald ab und ging, denn das Geschrei war ihm zu laut. Kurz darauf verließ Vater Stanley die Familie. Zu diesem Zeitpunkt war Richard 12 und obwohl sowohl er als auch seine Geschwister froh über dessen Auszug waren, ging das Martyrium weiter. Anna war mit der neuen Situation heillos überfordert und schließlich griff auch sie vermehrt zum Besenstiel. Der schmächtige Teenager wurde zudem nun häufig Opfer von Straßengangs, welche die sozial schwächeren Viertel New Jerseys patrouillierten. Jahr um Jahr verging, Richard wurde nahezu täglich verprügelt, ob nun daheim, unterwegs oder in der Schule. Dies führte dazu, dass er letztere bereits nach der 8. Klasse abbrach und sich ebenfalls von seinem Glauben abwandte. Eines Abends beschloss der 16-Jährige, das Leben als Opfer hinter sich zu lassen und stattdessen Täter zu werden. In einer Bar um die Ecke braute sich wieder einmal Ärger zusammen. Mehrere Halbstarke hatten sich zusammengetan und stießen Richard laut gröhlend durch die Räumlichkeiten. Doch dieser hatte schließlich genug. Er eilte nach Hause, montierte eine Kleiderstange aus seinem Schrank und kehrte anschließend in die Bar zurück. Nachdem er allen 6 Bullies eine Tracht Prügel verpasst hatte, verließ er erhobenen Hauptes die Bar. Es stand fest, auszuteilen war deutlich angenehmer als einzustecken, und so wurde Gewalt zu Richard Kuklinskis neuer Religion. Es sprach sich schnell herum, dass Klein Richie sich wohl nicht mehr alles gefallen ließ. Der Teenager genoss schon bald einen gewissen Respekt in der rauen Nachbarschaft Jersey Cities. Die Tatsache, dass er zu keinem Zeitpunkt Mitgefühl für sein Gegenüber empfand, machte die ganze Sache für ihn umso leichter. Jedoch war ohne Empathie und Gewissen auch nichts mehr da, was ihn davon abhielt, Grenze um Grenze zu überschreiten, und schließlich erreichte sein Leben einen neuen, finsteren Abschnitt. In einer Kneipe hatte ein Fremder es gewagt, Richard vor versammelter Mannschaft bloßzustellen. So wie sich das Großmaul aufspielte, erinnerte es diesen an seinen Vater Stanley. Daraufhin griff Kuklinski zu einem Billardkö und drosch damit wiederholt auf den Mann ein, bis dieser schließlich in einer Pfütze des eigenen Blutes verstarb. Auch wenn es eigentlich nicht so weit hatte kommen sollen, genoss der kaltblütige Schläger das Gefühl der Macht und Kontrolle. Wer sich mit ihm anlegte, der würde es bereuen. Mit Anfang 20 war Richard Kuklinski bereits ein Vollzeitkrimineller. Zwar war er nicht dumm, jedoch hatte er die Schule nach der 8. Klasse abgebrochen und so waren seine Chancen, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, äußerst gering. Er jobbte hier und da, das meiste Geld verdiente er sich jedoch nebenbei, mit Diebstählen und Raubüberfällen dazu. Selbst das Töten war für ihn ein legitimes Mittel, sowohl seine finanzielle Situation aufzubessern, als auch persönliche Fäden zu beenden. Mal erdrosselte er einen Fremden in einem Hinterhof, nachdem dieser ihn beleidigt hatte, ein anderes Mal griff er stattdessen zu einem Molotow-Cocktail. Hierbei handelt es sich um ein Gefäß, beispielsweise eine Bierflasche, welche mit Benzin gefüllt, einem Lappen verschlossen und dieser schließlich angezündet wird. Eine solche Brandbombe warf Kuklinski einst ins Auto eines Betrunkenen, welcher vor der Kneipe Club International in eben jenem Wagen seinen Rausch ausschlief. Als die Flammen etwa 20 Minuten später vom örtlichen Brandschutz hatten erstickt werden können, war es für Richards Opfer längst zu spät. Dieser hatte inzwischen einen neuen Job angetreten. Er kopierte in einem heruntergekommenen Studio Zeichentrickfilme. Jedoch ließ die Bezahlung auch hier zu wünschen übrig, und als es eines Tages an die Haustür des Anfang 20-Jährigen klopfte, machte man ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen konnte. An dieser Stelle eine kleine Exkursion in die organisierte Kriminalität. Anfang der 1920er Jahre erklärte der italienische Diktator Benito Mussolini der Mafia den Krieg und drängte so einen Teil von ihr aus dem Land. Viele flohen in die USA, wo sich bereits zuvor hauptsächlich sizilianische Anhänger der sogenannten Cosa Nostra niedergelassen hatten. Auch New York und das angrenzende New Jersey sahen sich schon bald mit einhergehenden Problemen konfrontiert. Es hatten sich schnell Gangs gebildet, welche die Zivilbevölkerung tyrannisierten, und mit der Alkoholprohibition 1919 öffnete man der organisierten Kriminalität letztendlich Tür und Tor. Quasi über Nacht wurden Millionen Amerikaner durch das Verbot von Alkohol zu Kriminellen und anstatt mit dem Konsum aufzuhören, wie von der Regierung erhofft, trank man nun heimlich weiter. Wo eine Nachfrage ist, da ist auch ein Angebot und dieses bediente nun die Cosa Nostra. Das Schmuggeln von Whisky und anderen Alkoholika bescherte der Mafia, allen voran Al Capone, vermutlich den meisten von euch ein Begriff, einen wahren Geldsegen und mit diesem wuchs die Macht der organisierten Kriminalität. Man stieg ins Immobiliengeschäft, die Politik, Waffen- und Drogenschmuggel ein und so bildete sich im Laufe der Jahre ein Imperium der Gewalt, welches den Rechtsstaat in großen Teilen zu unterwandern vermochte. Als man 1933 schließlich erkannte, dass das Alkoholverbot nicht nur die Bevölkerung krank und Summen an Geldern verschlungen und stattdessen in die Taschen der Mafia gespült hatte, war es bereits zu spät. Neben bereits genannten Standbeinen dieser erwirtschaftete sie zudem noch mit Prostitution, Glücksspiel und Wucherkrediten ein Vermögen. Ebenfalls lukrativ war der Verkauf von Erwachsenenunterhaltung und hier kam Richard Kuklinski ins Spiel. Es hatte sich in der Gegend herumgesprochen, dass der fast 2 Meter große Schläger geltendes Recht gerne mal ignorierte und so klopfte es eines Tages an die Tür des Filmlabors, in welchem Richard zu diesem Zeitpunkt arbeitete. Von nun an fertigte er nebenbei Raubkopien von Pornos an, welche er der Gambino Crime Family verkaufte. Hierbei handelte es sich um eine der sogenannten 5 Familien der italienischen Mafia, welche den Untergrund in und um New York City kontrollierten. Kurze Zeit später, im Jahr 1960, lernte Kuklinski seine zukünftige Ehefrau Barbara kennen. Er umwarb sie, war stets charmant und schließlich wurden die beiden ein glückliches Pärchen. Das erste gemeinsame Weihnachten bei Barbaras Familie brachte etwas in Richard zum Nachdenken. Ihre Familie war so liebevoll, sie zelebrierten die Feiertage und hatten sogar einen festlich geschmückten Baum im Wohnzimmer stehen. All dies kannte der gebrannte junge Mann nicht. Alles, was er daheim erfahren hatte, waren Hass und Gewalt. Zwar war Richard auch Barbara gegenüber bereits anfangs recht temperamentvoll, jedoch ahnte sie nichts von seiner kriminellen Energie und seinem Zorn. Während er sich daheim alle Mühe gab, das Bild eines anständigen, aufrechten Mannes zu wahren, so machte ihm sein kurzer Bildungsweg noch immer zu schaffen. Schließlich hatte er nun nicht mehr nur für sich alleine zu sorgen, er wollte zudem seiner Barbara ein gutes Leben ermöglichen. Mit schönen Weihnachtsfesten und Geschenken, so wie sie es gewohnt war. Also entschied Richard Kuklinski schließlich, sich innerhalb der Gambino Crime Family, für welche er bislang lediglich Schmuddelfilmchen kopiert hatte, hochzuarbeiten. Die Gemini Lounge in Brooklyn, New York City war hierfür die beste Anlaufstelle. In der Bar im Erdgeschoss tummelten sich zwielichtige Gestalten und auch Roy DeMeo, ein ranghohes Mitglied der Gambino-Familie, war hier Stammgast. Kuklinski stellte sich ihm vor und zufällig hatte Roy tatsächlich gerade eine Stelle frei. In den Räumlichkeiten der 2. Etage des Gebäudes wurden regelmäßig Schuldner zur Kasse gebeten, welche in die Schuldenfalle der Kredithaie geraten waren. Zwar gab man ihnen in der Regel zunächst eine gewisse Frist, ihre Schulden bei der Mafia zu begleichen, schließlich war diese ja am Geld interessiert. Versuchte man jedoch, sie an der Nase herumzuführen oder war tatsächlich nicht in der Lage, die horrenden Zinsen aufzubringen, so landete man früher oder später im Obergeschoss der Gemini Lounge und würde sie nicht wieder verlassen. Zumindest nicht in einem Stück. Nachdem die Opfer teilweise gefoltert und anschließend hingerichtet worden waren, ließ man sie in einer Badewanne ausbluten, zerlegte sie in gleich große Teile und entsorgte diese letztendlich, in mehrere Lagen Plastikfolie eingewickelt, auf einer nahen Mülldeponie. Roy DeMeo war von Richards Vita beeindruckt und entschied, dem jungen Mann die Chance zu geben, sich zu beweisen. Gemeinsam fuhren sie in eine ruhige Nachbarschaft, wo der Wagen schließlich zum Stehen kam. Der Mafioso drückte Richard einen Revolver in die Hand, zeigte auf einen Mann, welcher auf der anderen Straßenseite seinen Hund spazieren führte, und so beging Kuklinski seinen ersten Auftragsmord. Es war ein fremder Mann, willkürlich ausgewählt. DeMeo war begeistert, mit welch kaltblütiger Effizienz sein neuer Killer den Auftrag ausgeführt hatte. Er hatte nicht eine einzige Frage gestellt und so tauschte dieser seinen Job im Filmstudio gegen den als skrupellosen Henker. Während Kuklinski also Schuldner oder Verräter seines neuen Bosses folterte, mit Kettensägen oder Fleischermesser zerteilte und anschließend verschwinden ließ, vermied er es, seiner Frau Barbara von seiner beruflichen Neuorientierung zu berichten. Nachdem er auch sie daheim wiederholt attackiert und geschlagen hatte, hörte sie schließlich auf, Fragen zu stellen. Selbst wenn ihr Ehemann mitten in der Nacht für mehrere Stunden das Haus verließ, so nahm sie das einfach als gegeben hin. Was auch immer er da genau machte, das Geschäft schien gut zu laufen. Die Familie besaß schon bald ein teures Eigenheim in einer hübschen, ruhigen Gegend New Jerseys. Gemeinsam mit ihren drei Kindern waren die Kuklinskis in der Nachbarschaft als freundliche Bilderbuchfamilie bekannt. Vor allem Vater Richie kümmerte sich augenscheinlich rührend um seine Liebsten und stellte stets sicher, dass es ihnen an nichts fehlte. Spielzeug für die Kinder, Schmuck und Blumen für Barbara, Grillpartys an Feiertagen und alles, was sonst noch zu einem gutbürgerlichen Leben dazugehörte. Auch Freunden und Bekannten der Familie wurde stets nur das Nötigste erzählt. Richard sei Geschäftsmann, er verdiene sein Geld mit so ziemlich allem. Woran dabei wohl niemand dachte, war Mord. Der gefühlskalte Schlächter tötete in den nächsten 2 Jahrzehnten Dutzende Menschen auf so ziemlich jede erdenkliche Weise. Egal ob Schrotflinte, Messer, Strick oder Armbrust, Kuklinski liebte es zu experimentieren. Dabei beschränkte er sich nicht nur auf die Ziele, welche die Cosa Nostra ihm nannte. Im Laufe der Jahre machte sich Richard selbstständig und gründete ein eigenes kleines Imperium. Er war nun weltweit in Drogen, Waffen und Menschenhandel verstrickt. Anfang der 1980er Jahre, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, lernte Richard einen Kollegen kennen. Robert Pronsch war ebenfalls Auftragskiller und operierte aus einem Eiscremewagen heraus. Dies ermöglichte es ihm, sowohl seine Opfer und deren Gewohnheiten unauffällig auszuspähen, als auch sie nach ihrem Ableben unbemerkt von A nach B zu schaffen. Schließlich hatte er neben dem Vanilleeis noch etwas Platz in der Gefriertruhe. Robert Pronsch war einst vom Militär zum Sprengmeister ausgebildet worden und hatte sich später dem lukrativen Geschäft des Auftragsmordes zugewandt. Selbst Kuklinski nannte ihn einen durchgeknallten Typen und konnte sogar noch einiges von diesem lernen. Pronsch, genannt Mr. Softy, hatte sich im Laufe der Jahre ein beeindruckendes Wissen über Chemikalien und deren Auswirkungen auf den menschlichen Organismus angeeignet. Sein Favorit? Kaliumcyanid, besser bekannt unter dem Namen Cyankali. Hierbei handelt es sich um das Kaliumsalz der Blausäure, ein äußerst effektives Gift, welches zudem noch schwer nachzuweisen ist, sofern man bei einer Autopsie nicht direkt danach sucht. Es führt selbst in geringen Dosen zum sicheren Tod eines Menschen, ganz egal, wie es appliziert wird. Man kann es einem unaufmerksamen Ziel in liquider Form ins Getränk mischen, als Pulver auf die Burgerbulette streuen oder es über eine Spritze direkt in den Organismus injizieren. Richard Kuklinski, welcher sich bereits einige teure Shirts mit dem Blut seiner Opfer versaut hatte, war begeistert und schnell wurde Cyankali auch zu seinem bevorzugten Mordwerkzeug. Um den Todeszeitpunkt ebenfalls zu verschleiern, fror er seine Opfer nach deren Ermordung nun häufig ein, mal für Wochen, mal für Jahre. Irgendwann würde er sie dann auftauen und frisch an einem weit entfernten Ort ablegen, wo sie dann ruhig gefunden werden konnten. Niemand vermochte mehr zu sagen, wann, wo und wie die Person verstorben war. Freunde kannte Richard nicht, es gab nur Menschen, die ihn verärgerten und die, die ihm nützten. Sollte er jedoch eines Tages der Meinung sein, er könne keine Vorteile mehr durch die, meist geschäftliche, Beziehung zu einem Bekannten erlangen, so zögerte er nicht lange, auch diesen aus dem Weg zu räumen. Doch mit Ende 40 war Richard nicht mehr der Jüngste. Der fast 2 Meter große und rund 120 Kilo schwere Koloss wurde müde und nachlässig. So ließ er beispielsweise die Leiche seines ehemaligen Geschäftspartners Gary Thomas Smith unter dem Bett eines Hotelzimmers zurück. Zwar fiel der Verwesungsgeruch erst auf, nachdem das Zimmer bereits über 5 Tage hinweg von insgesamt 20 weiteren Gästen bewohnt worden war, an Garys Hals wiesen Würgemale jedoch noch immer zweifelsfrei auf ein Gewaltdelikt hin. Der Körper wurde am 27. Dezember 1982 einer Obduktion unterzogen, bei welcher man Cyankali in hoher Konzentration nachweisen konnte. Ein knappes Jahr später, am 25. September 1983, fand man die Leiche von Louis Masgay. Beim Öffnen des Körpers fielen dem Gerichtsmediziner kleine Eiskristalle auf. Trotz Sommerhitze war der Leichnam zu schnell gefunden worden und hatte somit nicht die Möglichkeit, vollständig aufzutauen. Tatsächlich war Louis Masgay bereits 2 Jahre zuvor von Kuklinski ermordet und anschließend eingefroren worden – Die Polizei verstand dies als Handschrift der Cosa Nostra. Es war weitgehend bekannt, dass diese keine Toleranz gegenüber Verrätern hatte. Wer die Mauer des Schweigens, Omerta genannt, durchbrach und mit den Behörden kooperierte, galt als vogelfrei und hatte in der Regel nicht mehr lange zu leben. Der Henker, welcher sie letztendlich aus dem Weg schaffte, bekam aufgrund des jüngsten Fundes den Spitznamen Iceman. Auch dessen Geschäftspartner Mr. Softy fand man eines Tages tot auf. Er hing seitlich aus einem Eiscreme-Truck, von mehreren Schüssen aus nächster Nähe hingerichtet. Und so begannen die Behörden im New Yorker Untergrund zu ermitteln. Immer wieder stießen sie dabei auf einen Namen, vor allem in Verbindung mit der Gemini Lounge und der Gambino Crime Family. Der Kerl wurde von den meisten bloß Big Rich genannt und sei äußerst geschickt und brandgefährlich. Über Jahre begab sich der FBI-Agent Dominic Polifroni täglich in Lebensgefahr, indem er sich undercover in die kriminellen Strukturen der Unterwelt einschlich, bis er sie schließlich in Händen hielt, die Telefonnummer von Big Rich. Mit versteckten Mikrofonen ausgestattet, nahm Polifroni Kontakt zu dem Auftragskiller auf und die beiden trafen sich schließlich auf einem Autobahnrastplatz, um übers Geschäft zu reden. Es sind vor allem diese Audioaufnahmen, welche Richard Kuklinski überführten. In Anwesenheit von Polifroni sprach er völlig frei über seine Methoden, den Preis und letztendlich nahm er sogar einen Auftrag an, sodass man nun genug in der Hand hatte, um den Iceman hinter Gitter zu bringen. In den letzten 18 Monaten der Ermittlung gegen den Hitman waren Dutzende ungeklärte Mordfälle wieder aufgerollt und nach Hinweisen auf Kuklinskis Mitwirken untersucht worden. Am 17. Dezember 1986 schlugen die Einsatzkräfte schließlich zu. Als Richard gemeinsam mit seiner Frau in den Wagen stieg und ahnungslos vom Hof seines Hauses in Bergen County, New Jersey fuhr, sah er sich kurzerhand von schwer bewaffneten Spezialeinheiten umstellt und gezwungen, den Wagen zu stoppen. Weder er noch Barbara hatten eine Ahnung, was hier vor sich ging. Als Richard trotz wiederholter Aufforderung nicht ausstieg, wurde er von 5 Einsatzkräften aus dem Fahrzeug gezogen und unsanft auf den Asphalt gepresst. Nur mit Mühe konnte man den Hünen in Schach halten und ihm schließlich Handschellen anlegen. Spöttisch ließ er noch verlauten, man habe den Falschen erwischt, die Beamten schauten wohl zu viele Actionfilme. Doch es bestand nicht der geringste Zweifel. An diesem Tage war der Polizei einer der gefährlichsten Kriminellen der USA ins Netz gegangen. Zunächst gestand er lediglich 2 Morde, wenig später kamen jedoch noch 3 weitere hinzu. Es stellte sich heraus, dass er bereits Wochen vor seiner Festnahme die Ermordung des Undercover-Cops Dominic Polifroni geplant hatte, was erklärte, warum er ihm gegenüber so offen und unbesorgt geplaudert hatte. Barbara Kuklinski beteuert bis heute, nie etwas von den Machenschaften ihres Ehemannes mitbekommen zu haben. Tatsächlich konnte sie das Ganze erst glauben, als sie vor Gericht die Stimme ihres Mannes auf den Audioaufnahmen hörte. Der kaltblütige Schlechter hatte sein Doppelleben äußerst geschickt aufgebaut, außer Frau und Kinder niemanden an sich heran, geschweige denn in sein Haus gelassen. Dem Iceman wurden 5 Morde, Raub sowie diverse Verstöße gegen das Waffengesetz zur Last gelegt. Sein Motiv war Habgier, für Geld gab es wohl kaum etwas, das der teuflische Familienvater nicht getan hätte. Arglistig lockte er seine Opfer in die Falle, ließ sie verschwinden und machte sich mit dem Geld von dannen. Mehrere Millionen Dollar hatte er im Laufe der Jahre auf einem Schweizer Konto angehortet. Am 25. Mai 1988 endete der Prozess gegen den Iceman Richard Kuklinski mit einer 2-fach lebenslänglichen Haftstrafe. 5 Morde konnte man ihm zweifelsfrei nachweisen, doch obwohl unter seinen Opfern sogar ein Polizist gewesen war, entging Richard durch einen Deal mit der Staatsanwaltschaft der Todesstrafe. Im Gegenzug sollte dieser bei Zeiten gegen die Mafia aussagen. Schließlich war Richard mit seinem Insiderwissen eine durchaus wertvolle Quelle für die Strafverfolgungsbehörden. Nachdem man bei Kuklinski im Oktober 2005 die Kawasaki-Krankheit, eine Entzündung der Blutgefäße, diagnostiziert hatte, verschlechterte sich sein gesundheitlicher Zustand rapide. Obwohl er die Ärzte darum bat, ihn im Notfall zu reanimieren, hatte seine Frau Barbara bereits zuvor ein Dokument unterzeichnet, welches ihnen genau dies untersagte. Und so starb der Iceman schließlich am 5. März 2006 im Alter von 70 Jahren an einem Herzstillstand. Das war der Fall Richard Kuklinski. In Haft gab er dem US-amerikanischen Fernsehsender HBO mehrere stundenlange Interviews, in welchen er schockierend detailliert und gewohnt gefühlskalt über sein Leben und seine Verbrechen berichtet. Der forensische Psychiater Dr. Park Dietz versuchte, im Zuge dessen zu verstehen, was ihn zum Killer werden ließ. Die tägliche Gewalt, der er bereits als Kind ausgesetzt war, ließ ihn bereits mit 10 pathologisches Verhalten aufweisen. Das Quälen von Katzen und anderen Tieren sei eine Art Ventil gewesen, welches ihm ermöglichte, den Zorn seines Vaters an ein noch schwächeres Lebewesen weiterzugeben. Zudem wird vermutet, dass Richard sowohl an einer antisozialen als auch einer paranoiden Persönlichkeitsstörung litt. Dies sei äußerst selten und äußerte sich in Gewissen und Furchtlosigkeit, fehlendem Schuldbewusstsein und impulsiven Gewaltausbrüchen. Dies ließ ihn keinerlei Emotionen wie Reue oder Mitgefühl verspüren, so dass das Töten von Katzen nur der Anfang einer grausamen Karriere sein würde. Falls ihr wissen wollt, was ein Auftragsmord beim Iceman gekostet hat, euch generell zusätzliche Infos oder auch Bilder zum Fall interessieren, dann schaut doch mal auf meinem Instagram-Profil vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes oder sucht direkt in der App nach tus.podcast. Ich würde mich außerdem sehr über eine positive Bewertung freuen, auf welcher Plattform auch immer du dies gerade hörst. Und damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören und wünsche noch einen entspannten Tag. Macht's gut.